Mein Name ist Michael Weißbach. Ich komme von der Firma mit drei Buchstaben. Darf euch heute ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, die Mittagspause liegt schon ein bisschen hinter euch. Ihr habt gut verdaut. Seid aufnahmefähig. Ich habe jetzt einen Vortrag, einen Vortragstitel, wo man jetzt alles Mögliche erzählen könnte. Ne? Was wollt ihr hören? Ich darf erst nochmal alle begrüßen. Auch die im Internet jetzt zuhören. Meine Frau in dem tiefsten schwäbischen Gebieten wird jetzt wahrscheinlich vor Schreck im Homeoffice auf meinem Stuhl zusammensinken. Macht aber nichts. Warum ich das erzähle, kommen wir ganz am Schluss dazu. Ich habe diesmal, wer mich kennt, wir hatten einen Vortrag von mir schon mal gesehen, letztes Jahr. Na, Thilo, du zählst nicht. Normalerweise rechts oben das Logo der IT, IT Services and Solutions GmbH, Tochterfirma der IBM, hier in Chemnitz. Dieses Jahr mit IBM-Logo, weil es die Firma nicht mehr lange geben wird. Wer in der Presse gesehen hat, IBM strukturiert sich massiv um, von oben nach unten, von unten nach oben. Das heißt, ab 1.7., so der Plan, werden wir alle eine große IBM haben. Deswegen auch IBM-Folien. Vortragstitel, das offene Chaos der Zukunft, ein Blick in die Glaskugel. Dort steht explizit Dialog. Immer dann, wenn ihr eine Frage habt, einen Kommentar, irgendwas nicht so seht, wie ich das hier schildere, reingrätschen. Es ist eure Veranstaltung und nicht meine Predigt. Ich habe jetzt auch in den Programmunterlagen ein paar Fragen gestellt. Warum der Hype um Green IT? Wie sieht der Linux-Markt aus? Warum IT-Optimierung, Serverkonsolidierung, die ganzen Themen? Und was hat das Ganze mit Linux und Open Source zu tun? Also welche Chancen haben wir da in dem Open Source-Bereich? Um dann natürlich eine Brücke zu schlagen in das, was euch vielleicht alle ein bisschen interessiert. Was brauche ich da für Technologien? Was muss ich da für ein Wissen haben? Wie kann ich vielleicht in Zukunft bei einem Arbeitgeber mit dem richtigen Thema einen richtig tollen Job kriegen? Und last but not least, für alle die noch nicht so weit sind, was können wir eventuell für tolle Diplomarbeitsthemen anbieten? In Vorbereitung meines Vortrags hier habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen Green IT-lastig eingefärbt bin. Nächste Woche, Dienstag, geht die größte Messe in dem IT-Umfeld los, CeBIT, kennt ihr alle. Die steht unter dem Zeichen, dieses Jahr unter dem Zeichen Green IT. Deswegen ist auch mein Vortrag so ein bisschen Green IT-lastig. Das sei mir verziehen. Aber ich will an dem Thema mal zeigen, warum man mit Open Source und Linux, also mit offenen Schnittstellen und so weiter, Projekte machen sollte. Wenn man sich das anschaut, wo kommen denn die Kosten her in einer RZ-Umgebung? Dann wird man feststellen, dass die IT mit 30% hier in der Mitte ganz ordentlich Energien verbraucht. Aber dass natürlich links und rechts für Kühlung und für die Stromversorgung selbst ebenfalls eine ganze Menge Energie aufgewendet wird. Und wenn man sich dann weiterhin verdeutlicht, dass eben die 30% in der Mitte direkten Einfluss auf links Kühlung, rechts USV, sprich Stromversorgung, haben, dann wird klar, dass man, wenn man da in der Mitte optimieren kann, die Kosten drücken kann, weniger verbraucht, eine tolle Story hat. Und wie kann man das machen? Man kann es einfach durch Konsolidierung und Virtualisierung machen. Das ist jetzt mal die eine Facette da, Story. Zweite Facette. Wenn man sich die Entwicklungen über die letzten Jahre hinweg anschaut, und das ist jetzt hier eine IDC-Studie, schon aus 2004, 2005, aber immer noch allgemeingültig, da sieht man, gibt es hier einen Stab? Nicht wirklich. Dann sieht man irgendwie hier in der Mitte, dass die Kosten für die Hardware gleich geblieben sind. Klar, wissen wir alle, die Kosten für die Server, für die Rechner, für das Equipment ist in den letzten Jahren drastisch einen Berg runtergegangen. Obwohl wir mehr Systeme kaufen, das Ding ist flat. Aber auf der anderen Seite sind diese blauen Markierungen, die eckigen, da sieht man, dass die Anzahl der Server natürlich drastisch zugenommen hat bei gleichen Investitionskosten. Was bewirkt das? Ich brauche mehr Personal. Häufig wird so mit dem Faktor von einem Admin auf 10 Servern gerechnet, in einem richtigen RZ. Und das ist eine ganze Menge. Und natürlich ist es auch klar, dass man von den Kosten runter will. Jetzt könntet ihr sagen, klingt aber nicht so gut, wenn ich da die Kosten, die Personalkosten drücken will, dann muss ich Leute entlassen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo man sieht, dass das überhaupt nicht stimmt oder dass das gar nicht die Konsequenzen hat in die Richtung. Die einzige Konsequenz, die es mit sich bringt, ist eben, dass man andere Tätigkeiten, andere Skills, andere Technologie einsetzen muss, sprich up-to-date bleiben muss als Mitarbeiter, IT-Mitarbeiter. Das könnt ihr jetzt hinten wahrscheinlich nicht lesen, ne? Ist jetzt ein Beispiel, wirklich mal eine Rechnung, Business Case, wie es so schön in Deutsch, Neudeutsch heißt, wo man gerechnet hat, wie viel kostet mich eine IT mit 224 Servern. Und wenn man da genau reinschaut, kann man mittlerweile das runterdrücken auf, wenn man eben Virtualisierung ansieht, setzt 182 Server. Der Riesengag ist, was ich auch schon gesagt habe, hier an der Stelle stehen knapp 1 Million Personalkosten zu 700.000 Personalkosten. Das heißt, es geht gar nicht so drastisch runter. Es geht runter, klar, auf alle Fälle. Aber die höchsten Einsparungen sind hier in dem Bereich Strom und Wartung. Der Gag ist, ich versuche eben zu konsolidieren und zu virtualisieren. Das ist das zweite Hype-Thema. Na, Green IT ist eigentlich so eine, man kennt das auch, Marketingblase, Triebfeder für das ganze Geschäft zum Ankurbeln. Aber das, was dann hinten raus gemacht wird, ist ja Rechenzentrumskonsolidierung, physische Konsolidierung, also sprich einerseits Rechenzentren zusammenlegen. Auch die IBM hat in den letzten Jahren massiv Rechenzentren zusammengelegt, große Datacenter geschaffen. Dann die physische Konsolidierung, sprich aus vielen kleinen Servern, unbenutzten Servern mit wenig Utilisierung, große virtualisierte Server zu machen. Virtualisierungstechniken im Intel-Umfeld, klar, VMware, Xen, teilweise schon in Produktion bei großen Kunden auch. System P, die IBM-Maschinen, also was Power-CPUs sind, Mainframe-Systeme, Technologien wie Container-Technologie im Solaris-Umfeld, wie JS im FreeBSD, sind ja auch Virtualisierungsansätze auf verschiedenen Ebenen. Nicht Hardware-Virtualisierung, sondern Betriebssystem oder Anwendungsvirtualisierung. Und klar, dann kommt Standardisierung und auch die logische Konsolidierung dazu. Was hat das mit Open Source zu tun? Frage an die Runde. Für die erste gute Antwort. Für die erste gute Frage. Zuschauerpreis. Was hat das ganze Spiel, die ganze Vorrede mit Open Source zu tun? Was glaubt ihr? Der Schlüssel steht hier. Ein Passwort steht hier drin. Hoffe ich. Doch, steht drauf. Standardisierung. Genau. Ich denke, einer der Riesenvorteile von Linux Open Source allgemein, also Linux im Speziellen, Open Source im Allgemeinen, ist eben, dass es plattformübergreifend überall gleich funktioniert. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, an mein erstes Mal Linux auf Mainframe. Klar, IBM, da hat man den Zugang zu den Mainframe-Systemen. Wer an der Uni in Leipzig studiert, der hat auch die Chance, dort auf dem Mainframe Kontakt zu kriegen. Die meisten von euch werden es dann erst, wenn sie wirklich in einer großen Unternehmung bei Finanz- oder Versicherungsinstituten arbeiten, weil die haben das im Keller stehen. Und die fahren dort auch Linux drauf. Warum machen sie das? Weil Linux auf der Plattform einfach genauso aussieht, wie ihr das auf dem PC, auf dem Notebook kennt. Klar, die I/O-Subsysteme sind anders, die Platten sehen anders aus, die Netzwerkinterfaces sind performanter, anders geschnitten. Aber wenn das System, das Grundsystem einmal läuft, kann man dort mit dem ganz normalen, ich sag mal, im Heimbereich erworbenen Linux-Admin-Wissen administrieren. Man muss mit dem Logical Volume Manager vielleicht umgehen können, aber ansonsten ist das klassisch Linux, Open Source. Das gleiche gilt natürlich für die ganze Open Source Palette. jedes Programm, jedes Open-Source-Paket kann ich auf den ganzen Plattformen betreiben. Und wer von euch betreibt Linux auf der PlayStation? Mal Hand aufs Herz. Einer. Wer hat sonst noch Linux auf irgendeiner exotischen Hardware-Plattform, ungleich Intel laufen? Ja, da wären es schon mehr. Das ist genau der Grund, warum das auch Firmen tun. Nicht der einzigste, aber einer der entsprechenden Gründe. Wenn man mal den Markt fragt, IDC, großes IT-Beratungs-, Meinungs-, Forschungsinstitut, wie man das auch bezeichnen will, die haben mal, das ist jetzt auch eine Studie, steht es nicht dran, 2006 gewesen oder Anfang 2007, die haben Unternehmen befragt, wie wichtig ist euch Open Source bei eurem IT-Business? Das Blaue ist very important und dann in absteigender Reihenfolge bis hierhin noch. Und man sieht, dass bei vielen Großunternehmen, das ist eine Umfrage in Großunternehmen, das Thema Open Source auf der Agenda steht. Klar, damit werden die jetzt nicht Finanztransaktionen machen. Aber gerade es gibt Beispiele, die das ja auch nach außen tragen, zum Beispiel die 1822, Sparkasse Frankfurt 1822 direkt, ist sozusagen die, ich sag mal, Online-Bank. Die sind zuweilen sogar schon extremistisch mit Open Source unterwegs, also Apache, JBoss und so weiter. Debian als Trägersystem, als Linux. Links oben, könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht lesen, ich lese es mal vor, ganz an oberster Stelle steht Supportkosten senken. Das zweite ist bessere, optimalere Ausnutzung der IT-Ressourcen. Das dritte ist auch ein wesentlicher Punkt, denke ich, Unterstützung von sich ständig ändernden dynamischen Business-Prozessen. Linux Open Source ist wesentlich flexibler, als das zuweilen kommerzielle proprietäre Produkte sein können, weil einfach die Produktzyklen, die Entwicklungszyklen viel zu lang sind und dort wird strategisch geplant, langfristig geplant. Open Source kann schnell reagieren auf neue Bedürfnisse. Hat natürlich auch den Nachteil, Stichwort Support und so weiter, dass man dort sich das auch rückversichern muss. Und das vierte ist noch Implementierungskosten senken. Wobei ich dort so ein bisschen kritisch sehe, weil es ist eigentlich egal, ob ich jetzt Linux auf ein Stück Blech bringe oder ein anderes Betriebssystem auf ein Stück Blech bringe. Die Tätigkeiten, die dafür notwendig sind, sind in der Regel gleich. Klar, ich kann vielleicht besser automatisieren, ich habe andere Tools, aber auch selbst im proprietärsten Bereich, in Anführungsstrichen, im Windows-Bereich habe ich sehr mächtige Werkzeuge, die das mit Fingerschnips in die Fläche ausrollen können. Hier sieht man mal genau das Gleiche, dass auch IDC sich gut verschätzen kann. Und zwar dieser Pfeil da oben zeigt an, die Schätzung von 2005 versus die Schätzung von 2007. Das heißt, die haben sich locker mal um Faktor 2 fast verschätzt. Das Wachstum im Open Source Linux Bereich ist einfach dramatischer, als das die Kollegen von IDC angenommen haben. Jetzt versuche ich mal langsam den Boom in Open Source zu bringen. Und zitiere trotzdem nochmal Gartner. Stand auf dem Heise-Ticker, war glaube ich letzte Woche. Einer davon wird sich Open Source immer mehr durchsetzen. 2012, so laut Gartner, Vorhersage, 80% der kommerziellen Software Open Source Komponenten enthalten. Was heißt das? Es gibt einen Pinguin-Gewinn. Was heißt das? Ach, du hast mit der Standardisierung hast du schon einen gewonnen. Wer war denn das vorhin? Hier, App. Was heißt das? Ja? Bitte? Jein? Nochmal. Wird Open Source Software Komponenten enthalten? Ja. Es heißt vor allem, dass es nicht reine Open-Source-Umgebungen geben wird. Enthalten. Wenn irgendwo was enthalten ist, muss es auch was anderes geben. Und das ist auch das, was ich aus der Praxis berichten kann, also aus unserer Praxis, aus der IBM-Praxis. Ich bin bei der IBM in Deutschland der Teamleiter für die Enterprise Linux Services, also der Mannschaft, die tagtäglich mit Open Source, mit Linux Projekte machen dürfen. Auf toller Hardware, zweifelsfrei. Aber da drauf läuft ein Oracle. Dort drauf läuft ein SAP. Dort drauf läuft aber ab und zu auch mal ein Apache. Das heißt, die Fähigkeit mit in Anführungsstrichen proprietären Lösungen und in Anführungsstrichen offenen Lösungen. Weil es gibt auch offene Lösungen, die es ja, sag ich mal, eingeschränkt parametrisierbar sind. Da draußen eine Lösung zu bauen, das ist das, was ihr letztendlich irgendwann mal brauchen werdet. Na? Also es gibt immer die klassischen Verfechter von reinen Open-Source-Umgebungen. Klar, wenn ich ein Hersteller von einer Open-Source bin, dann werde ich das favorisieren. Aber ich denke, dort liegt vor allen Dingen Schlüssel, Kombination aus Open-Source-Komponenten dort, wo das geht, wo das richtig gut funktioniert, und natürlich aber auch die Daseinsberechtigung für die alte Welt, wie ich sie mal nenne. Ein Beispiel. Das ist ein kommunaler Kunde. Ich habe mal das M da eingerahmt, weil es nicht mein kommunaler Kunde ist, sondern einer der Kunden, für die wir arbeiten. Aber ich sag mal, mein heutiges Beispiel für euch. Da haben wir eine ganze Menge Hardware aufgefahren, wie ihr seht. Ein Teil davon wird seit letztem Jahr für SAP benutzt. Ein Teil davon für Meso, steht für Meldesoftware. Das heißt, auf dem Blech, das ihr da seht, hier vorne, wird zukünftig ein überwiegender Teil der Einwohnermeldewesen-Datenbanken eines deutschen Bundeslandes laufen. Deswegen gibt es auch so viele Festplatten. Ne? Das ist nicht wenig Storage, der da steht. Und es sieht nach einem ausgewogenen Mächteverhältnis aus. Richtig? Ein bisschen Linux, ein bisschen Windows. Windows für die Blade Center, das sind IBM Blade Center mit Windows Server und Citrix, also Terminal Server, um von den Einwohnermeldeämtern dann auf, also die Einwohnermeldeämter greifen hier auf die Terminal Server zu und die Terminal Server greifen dann auf die Datenbank zu, die hier auf den System P Maschinen hier, also IBM System P Power Maschinen laufen. Ihr seid irgendwie nicht beeindruckt. Das ist das, was mir auch selber persönlich erst bewusst wurde. Als ich das System, also mit dem Kollegen Tilo Buschmann, Handheben, zusammen und anderen Kollegen aufbauen durfte. Da drin ist mehr Open Source, als man vermuten würde. Es ist klar, auf dem Blade Center bleibt Windows. Aber das ist auch Open Source drin, richtig Linux, Embedded Linux. In den Blade Centern sind Switch-Module, SAN-Switch-Module von Brocade, da ist ein Embedded Linux drauf. Das heißt, die ganzen blau markierten oder mit den Blaupfeilen markierten Komponenten sind SAN-Switche. Die komplette SAN-Umgebung würde ohne Linux nicht funktionieren. Das Tolle daran ist, man kann sich mit einer Secure Shell darauf einloggen und kann Skripte laufen lassen. Richtig toll. Na, man muss nicht mehr tippen. Wenn man Skripte schreiben kann natürlich. Der ganze Storage wird virtualisiert. Das heißt, man greift nicht von den Rechnern direkt auf die Platte zu, sondern da ist nochmal eine Virtualisierungsschicht dazwischen. Hier in dem Falle setzt man das Produkt IBM SAN Volume Controller ein, ist eine Linux Appliance. Das sind zwei Pizza-Boxen hier. Also der Strich hier trennt die beiden Rechenzentren, linkes Rechenzentrum, rechtes Rechenzentrum. Da hier auf zwei Pizza-Boxen ist Linux, auf der anderen Seite im anderen Rechenzentrum genauso. Auch die Management-Konsole für die System-P-Maschinen, logisch partitionierbare Systeme. Wer kennt von euch VMware? Wer kennt von euch Virtual Infrastructure 3 von VMware? Wer hat dort schon mal mit vMotion, also virtuelle Maschinen hin und her schieben, gemacht? Gut, mindestens einer, zwei. Also, sage ich mal, vergleichbar. Völlig andere Technologie, andere Hardware-Plattform, aber LPAR-Technologie, Logical Partitioning. Ja, und da unten werkelt sogar noch eine AX drin. Das will ich nicht verschweigen. Aber ansonsten extrem viel Linux. Ne? Wer hätte das gedacht? Und das gilt im Übrigen auch für viele andere Hardware-Plattformen und Lösungen. Ich meine, einige von euch werden Wireless LAN, Access Points oder DSL-Router und sowas zu Hause haben. Gerade bei AVM und Co. Ne, werkelt häufig in Linux. Auch Lösungen von Mitbewerbern, unsere IBM-Mitbewerber haben einen sehr hohen Linux-Anstrich. Beispiele, muss ich mal grübeln. Fujitsu Siemens, FlexFrame. FlexFrame ist eine Lösung, um bei vielen Blades große SAP-Landschaften zu betreiben. Ist eine Linux-basierende Lösung. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal auf der Folie zusammengefasst, was ich denke, dass man wissen sollte. Ich habe mal versucht, den Bogen über Green IT hin zu IT-Optimierung, Serverkonsolidierung, Virtualisierung ganz am Anfang dargestellt zu haben. Das bringt Komplexität. Wer sagt, dass Virtualisierung Vereinfachung bringt, na, der täuscht sich. Und mit dieser Komplexität, die anders ist als 100 einzelne Server, will erstmal umgegangen werden. Das heißt, wer dort nicht automatische Installationsprozeduren beherrscht, Werkzeuge hat, wer dort nicht, ich sag mal, Werkzeuge hat für automatische Lastverteilung, wer auch das im Kopf nicht weiß, welche Effekte das hat. Auch wieder ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben bei einem Kunden die Aufgabe gehabt, der hat 600 Filialen bundesweit, hat ein bisschen was mit Autoteile zu tun, ein Warenwirtschaftssystem im Einsatz, ewig alte Hardware, ewig alte Linux-Basisinstallation, ewig altes Oracle-Datenbanksystem, Warenwirtschaftssystem drauf. Im Zuge von Umstellung auf SIM-Clients sollten dort noch Terminal-Server ausgerollt werden. Na gut, jetzt hat er einen Server pro Filiale stehen, für den Linux-Server, ne? Hätte für den neuen Terminal-Server einen Windows-Server daneben stellen müssen. Hat er dann statt 500 Rechner auf einmal 1000 Rechner im Feld stehen. Ist schlecht fürs Management. Was macht man dann? Man sagt, ah, Moment, Virtualisierung, das ist toll. Also nimmt man ein neues Blech, packt da in dem Fall ein SUSE Linux drauf, SUSE Linux 10, kommt ja mit Xen und virtualisiert dann den alten bestehenden Filialserver. Und man erlebt eine bittere Niederlage, weil die Anwendung bzw. dieses, ich will es mal als Software Appliance bezeichnen, also dieses Altsystem, wirklich, sag ich mal, vom Verhalten her das K.O. für so eine Virtualisierungsschicht ist. Das heißt, wir haben tatsächlich in jede Filiale einen zweiten Server eingestellt. Der läuft aber nicht mit Windows als Basisbetriebssystem. Der läuft mit Linux und huckepack läuft der Citrix Terminal Server, so wie geplant. Und sobald diese Software Appliance, diese sozusagen momentan Stand heute nicht virtualisierbare, aus Performancegründen nicht virtualisierbare Umgebung neu, mit dem neuen Release versehen ist, wird die mit auf die neue Hardware gepackt, als zweite virtuelle Maschine, dann kann man die alte Hardware wegschaffen. Na, das sind so Effekte, die man da hat. Ich glaube, du hältst ja nachher noch einen Vortrag zu Pleiten, Pech und Bann, Thema Virtualisierung, ne, habe ich gesehen. Ich denke mal, du wirst ähnliche Beispiele bringen können. Schlüssel zum Erfolg, Fähigkeiten, Wissensgebiete. Das, was bei uns im Team immer wieder gefragt ist, Gespür für Zusammenspiel von Komponenten. Es ist schlecht, wenn man sich auf nur ein Thema einschießt, eine Technologie einschießt, wenn man sozusagen das Rechts und Links außer Acht lässt. Es wird zunehmend wichtiger, eben solche komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo es leider kein Pinguin gab, Integration von offenen und proprietären Lösungen. Und was extrem wichtig ist, Schnittstellen schaffen. Schnittstellen nutzen und Schnittstellen schaffen. Also auch selbst wenn ihr im Bereich, ich sag mal, Softwareentwicklung tätig sein solltet, jetzt oder auch zukünftig, schaut zu, dass ihr dort offene Schnittstellen kriegt. Je offener die Schnittstellen, je besser dokumentiert die Schnittstellen sind, umso besser wird das integrierbar sein. Gerade in virtualisierten Umgebungen ist es so, dass man für das Virtualisierungsgeschäft oder für das Managen dieser kompletten Virtualisierungsebenen Schnittstellen braucht. Ohne die wären wir aufgeschmissen. Ohne die könnten wir das, so ein Projekt, wie ich vorhin gerade dargestellt habe, gar nicht implementieren. Ich müsste tagelang irgendwelche Sachen eintippen, mich von Layer zu Layer durchhangeln. Man muss, ich kann gerne nochmal hier zurückspringen, man muss sich vorstellen, hier ist Storage. Mache ich eine Platte draus. Dann muss ich die Platte über die SAN-Switche, Stichwort Zoning, reinkriegen in die Maschine, die das braucht. Dann habe ich einen Virtualisierungslayer, egal ob VMware oder System P, BIOS hier in dem Falle. Dann muss ich die konfigurieren, muss das durchmappen. Vielleicht habe ich noch einen Logical Volume Manager dazwischen. Und dann habe ich es im Linux. Und wenn ich das wie hier in dem Falle mit zwei redundanten Anbindungen habe, kriege ich es einmal linksrum, einmal rechtsrum. Wenn ich da nicht ein sauberes Namensschema habe, wenn ich da nicht Schnittstellen habe, die ich skripten kann, bin ich aufgeschmissen, weil da mache ich so viele Tippfehler bei der Aktion. Wir haben hier in dem Falle, also für SAP laufen auf den beiden Maschinen hier, das sind wie gesagt große 16 Prozessormaschinen hier jeweils, 32 virtuelle Maschinen und für die Meldesoftware kommen nochmal ja, 20 LPARs dazu. Und wenn jede, also sagen wir mal 50 virtuelle Maschinen und jede hat eine Betriebssystemplatte, eine Applikationsplatte, eine Datenplatte, einen Redo-Bereich, einen Archive-Bereich und was weiß ich noch, eine sechste Platte. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele virtuelle Platten man da verwaltet. Und weil die noch über zwei Pfade angeliefert werden, habe ich die zwei, drei, viermal sichtbar in diesen verschiedenen Layern. Na? Und da ist es klar, da komme ich ohne einen Plan und ohne Schnittstellen und auch sauberes Arbeiten nicht weiter. Jetzt kann sich noch jemand einen Pinguin verdienen. Outsourcing und Software as a Service, was ist denn der Unterschied zum normalen Business? Warum gibt es Outsourcing und Software as a Service? Make or buy, ja, genau, das ist ein Satz. Gibt einen Pinguin, ich bin heute ein Prostitut. Ich habe es eigentlich dort schon stehen. Die Komplexität können nur noch größere IT-Dienstleister beherrschen. Also es gibt immer natürlich links und rechts und schwarz und weiß und irgendwas dazwischen. Das heißt, ich sage jetzt hier nicht, dass es nur in Zukunft große IT-Dienstleister gibt, die extrem komplexe Umgebungen haben werden. Es wird gerade auch im Mittelstand sehr viele auch virtualisierte Umgebung. Ich habe einen Arbeitskollegen oder einen Ex-Arbeitskollegen hier aus der Region jetzt mittlerweile. Der hat auch seinen kompletten Serverpark auf Open-Source-Basis gestellt. Also er verwendet nicht nur Open-Source. Das geht nicht in so einem kommerziellen, auch im mittelständischen Unternehmen geht das nicht. Der hat aber Xensors-Server, der hat einen Apache-Web-Server, der hat ein Mail-System, Scalix. Scalix, wem sagt Scalix was? Auch schon wieder du, das bist gut bewandert, ne, in Produkten in der Richtung. Okay, gut, aber trotzdem, ne? Das heißt, der hat auch schon, natürlich auch mit den Erfahrungen, die er bei uns gemacht hat in den Jahren, die er bei uns war im Team, jetzt in seinem Unternehmen das Ding so gedreht und ist, ich sag mal, green IT ready. Da ist letztens ein Partner bei ihm gewesen und wollte ihm Virtualisierung verkaufen. Hat er gelacht. Konnte er natürlich lachen. Und hier sind mit dem Ansatz gekommen, naja, Green IT und Strom sparen. Da hat er den Rechenzentrum, also hat er die Leute mal ins Rechenzentrum genommen, hat denen die zwei Maschinen gezeigt, hat denen gefragt, bitte, was soll ich denn hier noch einsparen? Er hat einfach zwei Maschinen aus Ausfallgründen, das ist klar. Aber mehr hat er nicht im Rechenzentrum stehen. Und da ist dann natürlich wenig Optimierungspotenzial drin. Aber er betreibt seine Umgebung kosteneffektiv und auch betriebseffektiv. Was sehr stark im Kommen ist, sind Software Appliances. Also wer das beobachtet, wer den Markt beobachtet und vielleicht auch mal hier auf Amazon Elastic Computing Cloud geschaut hat, das ist ein Trend, den man im Auge behalten sollte. Und zwar gehen Softwarehersteller dazu über, ihre Softwarekomponente mit einem, ich sag mal, Betriebssystem gebundelt an den Markt zu bringen. Oder gleich eine vorgefertigte virtuelle Maschine, die einfach nur noch mit dem VMware-Player oder was auch immer auf den Rechner gebracht wird und benutzbar ist. Da spart man sich dann diesen ganzen Ärger mit Software-Zertifizierung, also Software-Zertifizierung gegen das Betriebssystem. Weil diese Testmatrix natürlich entsprechend kleiner wird. Das ist getestet, kann genutzt werden. Und das ist klar, wenn ich jetzt mal in 5 Jahre Zukunft gedacht nur noch Software-Appliances kaufen kann, dann werden natürlich Schnittstellen erstmal wieder wichtig, weil jede Software-Schnittstelle, also jede dieser Appliances muss mit einer anderen natürlich irgendwann mal reden können, weil Inseln wird es nicht geben. Was heißt denn das aber auch noch? Nächste Pinguin ist gewinnbar. Was heißt es, wenn ich Software-Appliances für jede möglichen Anwendungsfälle habe? Vielleicht nicht für das große Unternehmen, aber für den Mittelstand. Ja? Ja. Geht in die richtige Richtung. Ist auch noch nicht das, was ich will. Gibt es noch eine bessere Antwort? Ja? Ja. 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 Gibt eventuell den nächsten Pinguin für dich. Ist auch nicht genau das, was ich wollte. Aber die Richtung, die Denkrichtung ist gut. Und zwar, ich kann, IBM hätte jetzt gesagt, on demand reagieren. Heute brauche ich 3 solche Einheiten, morgen 6, übermorgen wieder nur noch 3. Das heißt, ich kann, wenn mir ein Dienstleister das anbietet, zum Beispiel wie Amazon, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf, da kann man sich im Prinzip eine virtuelle Appliance kaufen und die wird nach Rechenzeit abgerechnet. Das heißt, ich kaufe mir so eine virtuelle Appliance, pack die auf diesen Rechnerpark hier von diesem bisher eigentlichen Grid-Technologie, lass die laufen, was weiß ich, hab ein Event, mache eine Messe, brauche so eine Maschine vielleicht 14 Tage lang und dann schmeiße ich sie wieder über Bord. Dann kriege ich eine Rechnung von Amazon, kostet 3,80 €. Danke, tschüss. Das heißt, Flexibilität ist da das Wort. Das heißt, heute, wir hatten einen Kunden im letzten Jahr, hat auch der Thilo Buschmann, der da hinten in der Ecke sitzt, der große Lange, auch mitgearbeitet, eine Bank, Versicherung, Entschuldigung, die haben uns gebeten, die IBM gebeten, doch mal mit verschiedenen anderen Partnern zusammen, 12 Stück an der Zahl, also HDS, EMC für den Storage, HP wegen der Intel-Hardware, Red Hat wegen Linux-Distribution und so weiter, eine neue Linux-Betriebsplattform zu definieren. Spannendes Thema. Weil die wollten eines erreichen, die Bereitstellungszeit für ihre Server zu reduzieren. Ja, man kann sich vorstellen, wer von euch arbeitet oder hat schon mal ein Praktikum in einer richtig großen Firma gemacht. Wir haben mehr als 1000 Mitarbeiter. Ne? Wie dünner ist doch? Einige. Ich denke, ihr wisst, was das bedeutet, in einem Unternehmen mit einem großen, also mit vielen Mitarbeitern zu arbeiten. Das heißt Prozesse. Na? Das heißt einfach etablierte Prozesse. Und ich rede hier über eine Versicherung, die weltweit zu den führenden Versicherungsunternehmen gehört. Und da kann man sich vorstellen, wie komplex der Laden ist, auch von den Business-Prozessen her, von den IT-Prozessen her. Und wenn ich da sage, ich habe ein neues Projekt, ich bräuchte da mal einen Rechner, dann wartet ihr 4 Wochen, bis der Rechner da ist. Da ist nichts mal mit schnell um die Ecke beim Aldi ein PC kaufen und eine Software installieren. Und dort haben wir, Thilo, 30 Minuten da. Also nach dem Motto, kommt ein Request rein, ich brauche einen Webserver mit der und der Dimensionierung. Wir drücken aufs Knöpfchen. Da wird hier in dem Falle auf einem Intel-Server, der noch entsprechend viel Kapazität frei haben muss, eine neue virtuelle Maschine unter VMware, weil Red Hat hatte damals noch kein Xen eingebaut, erstellt. Die virtuelle Maschine wird gestartet, die wird mit Linux-Grund betankt, die wird in das ganze Systems Management eingebunden, na, Monitoring, Backup und die ganzen Spielereien. Und die Anwendung wird draufgepackt. Und im Zweifelsfalle ist die nach 30 Minuten fertig. Dann kann man sich auch vorstellen, welche, das ist ein IT-Dienstleister für diese Versicherungsgruppe, was das für den bedeutet. Der kann viel flexibler, viel schneller reagieren. Und das macht niemand mehr per Hand. Na, also so schnell hat man den Rechner gar nicht irgendwo angesteckt, Kabel rangemacht, irgendwelche Patch-Aufträge gemacht, irgendwelche Change-Management-Prozesse, irgendwie Storage rangetont und so weiter. Und das, in die Richtung geht das. Und bei diesen Software-Appliances ist es genau das Problem. Wenn man sich das jetzt mal weg von relativ kleinen Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen denkt, sondern wirklich hin zu großen Unternehmen, die wirklich nur noch, ich sag mal Stichwort Infrastruktur, SOA. SOA, ja, Service Oriented Architectures, sind ein Begriff, ein bisschen ein Begriff. Ist ja ein Ansatz, ein Denkprozess im Softwareentwicklungsbereich. Ich sag mal immer wieder Input, Processing, Output. Das sind einfach abgeschlossene Softwarekomponenten, wo was reinkommt, wo was rauskommt. Könnte man sich so ganz leicht abstrahiert vorstellen. Und so eine Software-Appliance ist ja nichts anderes. Da wird irgendwelche Daten rein, Mail-Server rein, der Mail-Server macht was damit, schickt sie wieder raus. Und wenn ich davon 1000 Stück habe und ständig umgebaut wird, muss ich flexibel sein. Das ist ein spannendes Thema. Okay, Endspurt. Wer hat Fragen zu warum Green IT und Virtualisierung? Ist so weit rübergekommen. Das sind die 30%. Ja? Die 30%, die aber im Rechenzentrum noch viel mehr bewirken. Stromversorgung, Klimatisierung. Dort stecken extrem viele Kosten und deswegen will man dort runterkommen. Deswegen ist das aktuell so ein großer Hype, weil bei 10% Stromkostenwachstum oder ähnliche Größenordnung ist das klar, das drückt. Die offenen Lösungen haben die große Chance, in dem Spiel mitzuspielen. Ich sage nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden, weil da gibt es keine Gewinner und keine Verlierer. Die IT-Optimierung und Serverkonsolidierung ist sozusagen nur Mittel zum Zweck. Green IT, Stromkosten sparen, Betriebskosten sparen ist der Auslöser. Serverkonsolidierung, Virtualisierung sind sozusagen dann die Technologien, die Wege, wie man da aus der Misere rauskommen will. Und welches Wissen, welche Technologien sind nötig, liegt dann auf der Hand. Ne? Virtualisierungstechnologien rauf und runter. Gerade auch in dem Projekt, was ich gerade vorgestellt habe, haben wir Storage-Virtualisierung, haben wir Hardware-Virtualisierung, haben wir, wenn man die Citrix Terminal-Server-Form nimmt, auch noch Applikations-Virtualisierung, ne? Load-Balancing. Virtualisierung oder Abstrahierung in allen Ebenen dieser IT-Landschaften wird es geben. Und das Hauptstolperstein ist eben Management. Dass man die technische Lösung irgendwann zum Fliegen kriegt, mit viel Aufwand, mit viel grauen Haaren dann. Das ist häufig so. Aber wer im Bereich Management sagt, ach, das wird schon gehen, der wird ganz schnell eine Pleite erleben. Wer dort nicht strukturiert und sauber arbeitet, wird da scheitern. Diplomarbeitsthemen ergeben sich da draus. Spannende Themen, denke ich. Also wer irgendwo Lust hat, in der Richtung, in dem Umfeld hier meine Arbeit zu schreiben, Praktikum zu machen, der kann gern auf uns zukommen. Das war's soweit. Du kriegst deinen Pinguin noch. Habt ihr Fragen dazu? Kommentare, Anregungen? Seht ihr das anders? Habe ich euch totgequasselt? Seid ihr eingeschlafen? Seid ihr noch da? Habt ihr es bereut, hier reingekommen zu sein? Also ist zugegeben diesmal ein weniger technischer Vortrag. War wirklich nur dazu gedacht, um mal ein paar Denkanstöße zu geben. Vielleicht auch mal so ein bisschen, wo geht die Reise hin? Na, Glaskugel, Kaffeesatz lesen. Ich weiß auch nicht, was wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr machen. Man muss flexibel bleiben als IT-Dienstleister. Denn zumindest mal ich, repräsentieren darf. Wenn ihr gerne Fragen habt, hoffe ich, dass ich halbwegs im Zeitlimit dran geblieben bin. Wie spät haben wir es jetzt? Fast Punktlandung sozusagen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Heute hier, morgen, eventuell auch. Wer auf der CeBIT, wer auf die CeBIT kommt, tut es euch nicht an. Aber wer kommt, darf gerne an dem IBM-Stand mal vorbeischauen, Hallo sagen. Ich werde sozusagen am Dienstag dort stehen und bis Sonntag durchhalten dürfen. Und ansonsten, schönes Wochenende noch. Tschüss.